Das waren noch Zeiten. Sie waren immer fuhr, egal bei welchem Wetter, egal ob Schnee, ob Eis, ob Wind, ob Hagel. Einmal auf die Schienen gesetzt, einmal in Fahrt gekommen, unaufhaltsam, oder? Also, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, es war ja so schwarz-weiß, schon eine Weile her wohl. Für mich ist so ein Zug, der auf Schienen auf einen zudonnert, ein bisschen ein Bild für Menschen, für bestimmte Menschen, einen bestimmten Menschentyp, zu dem ich oft, das muss ich zugeben, auch dazugehöre. Menschen, die auch gerne Fahrt aufnehmen und wie auf vorgegebenen Schienen in eine Richtung donnern. Da gibt es dann kein Halten mehr. Wozu auch? Wer lässt sich gerne bremsen, wenn er doch im Recht ist? Wer hört noch zu, wenn er sicher ist, dass er selbst die Wahrheit kennt? Wer unterbricht sich selbst, wenn er sich moralisch überlegen fühlt? Wer wird schon gerne unterbrochen, wenn man seine eigenen Positionen, der eigenen Meinung, der eigenen Weltsicht, der eigenen Haltung oder auch dem eigenen Ärger und der eigenen Empörung vollkommen überzeugt ist, volle Fahrt voraus? Wir haben eben, Holger hat ihn vorgelesen, den Anfang von Psalm 139 gehört. Und ich habe ja neulich schon mal gesagt, dass das ist so der bekannte Teil, der auch gerne gelesen wird. Und danach, da kommt dann so ein Teil, den verschweigt man lieber. Der ist so ein bisschen irritierend und der kommt auch so ein bisschen unvermittelt plötzlich. Und den lese ich uns jetzt aber heute noch mal vor. Ihr könnt euch das gerne mit anschauen. Ach Gott, wolltest du doch die Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn voller Tücke reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Es ist gar nicht so einfach, diese doch sehr krassen Worte in diesen eigentlich doch sehr positiven, schönen Psalm 139 irgendwie hineinzudenken. Vielleicht ist es so, dass David, der diesen Psalm geschrieben hat, einfach vor Gott ehrlich wird, weil er erkennt, Gott weiß sowieso alles. Also kennt er auch diese finsteren Gedanken, dann kann ich sie auch mal aussprechen. Dabei wirkt David hier, finde ich, in keinster Weise irgendwie zurückhaltend, vorsichtig, tastend, fragend, sondern ziemlich deutlich und ziemlich überzeugt. Das ist seine Sicht der Dinge. So sind die Frevler und die Blutgierigen. Und weil sie so sind, hasst er sie mit ganzem Ernst. Er verabscheut sie, es sind seine Feinde und er bittet Gott, sie zu vernichten. Töte sie. Hier spricht jemand, wie ich es eben gesagt habe, der von seiner eigenen Position, seiner Meinung, seiner Weltsicht, seiner eigenen Haltung, dem eigenen Ärger, der eigenen Empörung absolut überzeugt ist. Wenn ich diese Verse lese, habe ich den Eindruck, da gibt es kein Halten mehr. Das ist ein bisschen wie so ein Zug, der auf Schienen gesetzt ist und der losdonnert und den du eigentlich nicht mehr auffangen kannst. Volle Fahrt voraus. Wer lässt sich schon gerne unterbrechen? In der Schule gab es früher so eine Aufgabe, da wurde uns eine Geschichte erzählt bis zum Punkt X und wir hatten dann die Aufgabe, diese Geschichte weiter zu erzählen, aber in der Logik, wie der Anfang eben gewesen ist. Und ich habe überlegt, was würde wohl rauskommen, wenn man diese Verse weiterschreibt? Ja, weil man tut so, wenn man gar nichts von diesem Psalm wüsste, nimmt diese Verse und schreibt sie mal weiter. Was würde als nächstes kommen? Wohin führt der Hass, die Abscheu und die persönliche Feindschaft, von der hier die Rede ist? Und bevor ich mir selber die Mühe mache, ich frage mal die KI und die hat mir also jetzt folgenden Text gegeben und ich möchte das nochmal betonen, das ist jetzt nicht Bibel, sondern das ist ChatGPT, ja, also... Aber hat das schön eingeteilt auch in Verse, fand ich ja ganz nett. So. Also Vers 23 nach ChatGPT. Darum her zögere nicht, fahre gegen sie auf. Zerbrich ihre Stärke und stoße sie zu Boden. Lass ihr Lachen verstummen und ihren Trotz zerreißen. Vergelt ihnen nach ihren Reden. Zahle ihnen heim, was sie gegen dich geführt haben. Ihre Gewalt kehre auf ihr eigenes Haupt zurück. Tilge ihre Spur aus dem Land. Lösche ihren Namen aus dem Gedächtnis. Lass keinen Sieg auf ihrem Banner stehen. Du aber triumphiere über sie, dass alle sehen, wer dich verhöhnt, der fällt. Das sind die Schienen, auf die David hier seine Verse setzt. In diese Richtung brettert der Zug und nimmt Fahrt auf und donnert los. Wer den Psalm jetzt aber kennt, der weiß, das passiert gar nicht. Denn David macht jetzt etwas ganz Erstaunliches. Und im Bild von diesem Zug würde ich sagen, David zieht die Notbremse. David zieht die Notbremse und er betet auf einmal ganz andere Worte. Er betet: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Merkt ihr den Unterschied zwischen diesen Worten? Sie geben dem Denken, dem Fühlen und dem Handeln eine ganz andere Richtung. Sie stellen neue Weichen, sie ändern das Ziel. Im Höhepunkt seiner Empörung hält David inne. Anstatt seinen Prass und Zorn freien Lauf zu lassen, bittet er: Gott, prüfe mich. Prüfe mich, zeige mir, auf welchem Weg ich unterwegs bin und führe mich auf deinem Weg. Hier beginnt geistliche Reife. Hier wagt einer, sich selbst zu misstrauen. Hier betet jemand, der sich seiner eigenen Grenzen bewusst ist oder sie zumindest erahnt und der eben nicht davon überzeugt ist, dass seine Meinung, seine Ansichten und seine Empörung unbedingt dem entsprechen, was Gott möchte. Er gibt Gott die Erlaubnis, ihn zu unterbrechen. Herr, unterbrich mich bitte. Bitte halt an, halt inne, unterbrich mich. Lasst uns dieses Gebet noch mal genauer anschauen. Erforsche mich und erkenne mein Herz. Damit geht es los. Und damit schließt David eigentlich den Kreis zum Anfang seines Psalms. Vielleicht habt ihr es noch im Ohr, was Holger vorgelesen hat. Du erforschst mich und kennst mich. David scheint sich bewusst zu sein, dass Gott ihn besser kennt als er selbst. Erkenne mein Herz. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht von mir aus. Da ist so viel los in meinem Herz, so viele unterschiedliche Stimmen, die da drin sind. Erforsche und erkenne du. Das Herz ist im hebräischen Denken nicht primär das Gefühlszentrum, sondern der Sitz vom Denken, von Wollen, von Entscheidungen, aber auch der Sitz unserer Motivationen. Also warum tun wir eigentlich die Dinge, die wir tun? David bittet: Sieh hinter meine Worte. Sieh hinter meine Frömmigkeit. Hinter meine Überzeugungen. Hinter meine ach so guten Absichten. Hinter meine Prägung. Hinter meine Empörung. Und offenbare mir, zeige mir den Grund dahinter. Warum tue ich, was ich tue? Was treibt mich eigentlich? Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Es geht hier um die Beweggründe, die inneren Beweggründe, die unterschwelligen Dynamiken, die unser Verhalten oft zugrunde liegen, die uns steuern. Und die uns manchmal auf diese Schienen setzen, wo es am Ende kein Halten mehr gibt. Das ist vielleicht der verletzte Stolz. Das ist vielleicht Geltungsbedürfnis, die Angst vor Kontrollverlust, unverarbeitete Verletzungen und Kränkungen, Selbstzweifel, Verhaltensmuster, die ich einfach von der Herkunftsfamilie übernommen habe, oder Verhaltensmuster, die ich entwickelt habe, um mich von der Herkunftsfamilie abzugrenzen. Religiöse Idealbilder, die mir immer gepredigt wurden und die geprägt wurden und die ich ungeprüft übernommen habe. Antreiber, die uns ganz oft vorgaukeln, dass das, was wir tun, doch aus einer guten, aus einer reinen Motivation heraus geschehen würde. Das finde ich spannend, das bei David mal anzuschauen. Auf den ersten Blick könnte man ja sagen, hier ist jemand, der auf Gottes Seite steht. Er hasst doch die, die Gott hassen. Ja, dann stellt er sich doch auf Gottes Seite, ist doch gut. Und er könnte sagen, ich bin doch im Recht, ich bin auf Gottes Seite. Das ist immer eine große Gefahr, wenn Menschen davon überzeugt sind, für Gottes Sache zu streiten und über diesen Einsatz für Gott bitter, zornig und unbarmherzig werden. Gerade wenn wir für Gott leben möchten, ist dieses Gebet immens wichtig. Es räumt ein, dass ich mich irren könnte. Es gesteht Gott zu, dass er eine andere Sicht auf die Dinge hat als ich. Und es erkennt an, dass in mir manchmal Antreiber sind, die mich Dinge tun, denken und sagen lassen, die selbst unter diesem Deckmantel, es ist doch für den Herrn, nicht gut sind. Die schlimmsten Wunden der Kirchengeschichte wurden nicht aus Zweifeln geschlagen, sondern aus falschen Gewissheiten. Und wie viel Leid wäre vielleicht auch in unserem persönlichen Leben, unserer persönlichen Geschichte verhindert worden, wenn wir uns oder andere sich der Sache nicht so schrecklich sicher gewesen wären. Wer Gott auf seiner Seite wähnt, muss Gott besonders bitten, prüfe mich, unterbrich mich. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Das ist für David die entscheidende Frage. Wohin führt mich der Weg, auf dem ich gerade unterwegs bin? Wohin führen mich die Schienen, auf die meine Antreiber mich gesetzt haben? Ist das eigentlich was Gutes, wo ich da gerade hindonnere? Wörtlich steht hier, ist hier die Rede von einem Weg, der schmerzt und der zerstört, der also anderen, mir selbst und der Beziehung mit Gott schadet. David hält das für möglich, dass trotz all seiner Überzeugung er auf einem bösen Weg unterwegs ist. Und sein Gebet ist nicht, Herr, die anderen liegen alle falsch, Herr, ich bin umgeben von Idioten, sondern Herr, prüfe mich, ob ich falsch liege. Vielleicht bin ich ja der Idiot. Das Gebet eröffnet die Möglichkeit, einen anderen Weg zu nehmen, als den, auf den mich meine Antreiber gesetzt haben. Die Voraussetzung dafür ist das Zugeständnis und die Einsicht, ich könnte mich irren. Nicht der andere könnte das Problem sein, sondern ich könnte das Problem sein. Zumindest ein Teil des Problems könnte bei mir liegen. Und das heißt nicht, dass ich nie auch Recht habe. Es heißt nicht, dass alle Positionen gleichgültig wären. Und es heißt auch nicht, dass meine Überzeugungen automatisch falsch wären. Es heißt aber, ich bleibe korrigierbar. Das ist geistlicher Mut. Und dazu gehört die Bereitschaft, den eigenen eingeschlagenen Weg zu verlassen. Und leite mich auf ewigen Wege. Ewiger Weg, das ist der Weg, der Bestand hat, der Gottes Zukunft trägt, der Gottes Wesen entspricht, der nahe ist an dem, was Gott möchte, nahe am Gottes Herzen. Und das ist ein Weg, den finden wir nicht aus uns selbst einfach so heraus. Und es ist auch selten der Weg, auf den uns unsere Antreiber setzen. Aber es ist der Weg, um den wir Gott bitten dürfen, dass er ihn uns zeigt. Und genau das macht David hier. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Das ist das erste Gebet unserer Gottesdienstreihe in der Passionszeit, das ich euch auch für nächste Woche mitgeben möchte. Und ich glaube, dass uns dieses Gebet gut tut, dass es die Kraft hat, etwas in uns zu verändern oder einen Weg eröffnet, dass Gott in uns etwas verändert. Dass es hilft, innezuhalten, durchzuatmen und sich an Gott zu orientieren. Wie könnte das konkret aussehen? Was könnte das konkret heißen? Ich mache mal ein Beispiel aus der letzten Woche. Am Mittwoch haben wir hier zusammengesessen im Gemeinschaftsforum. Einige von euch waren dabei. Und wir haben über unsere Gottesdienste gesprochen und wir haben über die Gottesdienstzeiten gesprochen. Also 10.30 Uhr am Vormittag oder doch lieber klassisch 18 Uhr am Abend. Und jeder von uns hat da wahrscheinlich seine ganz eigene Meinung und Haltung. Und es ist jetzt gerade im Moment mal egal, welche Meinung du da hast und wie du das siehst und was dir da wichtig ist. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir, wenn wir eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht, dass wir dieses Gebet im Herzen haben und uns daran orientieren. Es hilft uns nämlich, über unsere persönlichen Anliegen, Wünschen, Überzeugungen und Vorlieben hinwegzuschauen und nach dem zu fragen, was brauchen andere und was ist das, was Gott wichtig ist. Das ist die Übung, die wir jetzt seit 1,5 Jahren im Zukunftsprozess ja auch machen und einüben. Dass ich nicht meinen Willen absolut setze und durchsetze, nicht meine Dinge durchboxe, sondern hinzuhören, anderen Gedanken Raum geben, Menschen zu Wort kommen lassen, zuhören. Dem Prozess, vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Satz, dem Prozess mehr zu vertrauen als meiner eigenen Überzeugung. Das ist herausfordernd, das weiß ich. Das fällt mir schwer und ich weiß auch, dass das anderen schwer fällt. Man denkt, oh Mensch, warum verstehen die nicht, worauf es ankommt? Und ich hab's doch. Und dem Prozess mehr zu vertrauen als meiner eigenen Überzeugung. Dieses Gebet kann dabei helfen. Es hilft mich, selbst meine Antreiber zu entlarven, um mich von Gott leiten zu lassen. Anderes Beispiel. Denkt an Situationen, wo ihr vielleicht in Konflikt oder Auseinandersetzungen mit anderen steht. Auch da ist es gut, nicht einfach in gewohnten Schienen loszudonnern, sondern fragend zu bleiben. Gott, prüfe mich, mach mir deutlich, was treibt mich gerade? Was hat mich verletzt? Warum bin ich eigentlich gerade so ärgerlich und zornig, wie ich es bin? Warum reagiere ich, wie ich reagiere? Stellt euch vor, wir würden in Situationen, in denen man eigentlich mit Volldampf unaufhaltsam losdonnern möchte, erst einmal diese Worte Davids hören und beten. Ich glaube, das würde was verändern. Das würde was verändern in den Konflikten. Das würde Beziehungen retten. Das würde Gemeinden heilen. Das würde uns menschlicher machen und das wäre ganz nahe dran an dem, was Gottes Herz ist. Diese Verse sind aber nicht nur eine Einladung für die zur Notbremse für die Volldampftypen wie mich. Es kann auch eine Hilfe für die Leisen unter uns sein. Gott, prüfe mich und mach mir deutlich, warum ziehe ich mich eigentlich gerade zurück? Was hindert mich, meine eigene Stimme hörbar werden zu lassen? Warum traue ich mir dieses oder jenes eigentlich nicht zu? Dann heißt es weniger, was treibt mich, sondern vielmehr, was hemmt mich? Was steckt bei mir dahinter? Prüfe mich, erkenne mich, zeige mir, was dahinter steht, zeige mir, wohin mich mein eigengeschlagener Weg führt und leite mich auf deinem guten Weg. Das ist das Gebet, das ich euch mitgeben möchte. Und ich lade euch ein, es auszuprobieren. Wie könnte das konkret gehen? Ich glaube, es wird nicht nebenher funktionieren. Also wer sagt, ich nehme dieses Gebet mit für die kommende Woche und lese die Worte einmal laut und spreche sie laut aus. Ich weiß nicht, ob das reicht. Vielmehr glaube ich, dass es um eine innere Haltung geht. Und das ist ja das, was Holger eben schon mal sagte, dieses Hineni, dieses hebräische Wort für hier bin ich. Hier bin ich mit allem, was zu mir gehört. Hier bin ich mit diesem Herzen, in dem so viel drin ist und so viel mich in Bewegung setzt. Und hier bin ich und nun hilf mir, mich zu sortieren. Und vielleicht nimmst du dir, wenn du dich darauf einlässt, heute Abend einmal Zeit oder am Anfang der Woche und schaust mal auf die Prozesse, in denen du in deinem Leben bist, auf die Situationen, die dich vielleicht herausfordern, vielleicht auch auf die Konflikte, in denen du stehst. Oder du denkst einmal über die Empörung nach, die manchmal in dir ist oder wo du gerne in die Empörung anderer mit einsteigst. Oder wo du dazu neigst, dich zurückzuziehen und still zu werden. Und dann nimm dieses Gebet und trete vor deinen Gott und bete es mit offenem Herzen, mit offenen Ohren, mit offenen Sinnen. Höre in dich hinein, auf deine Gedanken, auf deine Gefühle, auf das, was dir begegnet. Vielleicht wird dir etwas neu klar. Vielleicht kommen neue Fragen auf. Folge diesen Spuren. Vertraue darauf, dass Gott dadurch in dir am Wirken ist. Geistliche Reife wächst, wo ich Gott bitte, Herr, unterbrich mich. Und wie ich so erlebe, wie Gott etwas verändert, Schritt für Schritt. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Amen. Wenn wir jetzt gleich miteinander singen, werde ich zwei Körbchen rund geben. Und in diesen Körbchen findet ihr genau diese Verse, diese Worte. Und wenn ihr möchtet, nehmt euch gerne einen mit. Es sind genügend da. Ihr könnt auch zwei oder drei mitnehmen.